Das kann dann sein, dass im Therapieraum Diskriminierung repliziert wird, dass das da auch passiert. Ich sage ganz, also es ist ganz klar, es muss nicht immer absichtlich sein, dass das passiert, aber es passiert.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge habe ich Psychologe und Psychotherapeut Umut Özdemir zu Gast. Gemeinsam mit ihm habe ich einige Missstände in der Psychotherapie beleuchtet. Wir haben zum einen darüber gesprochen, warum KassenpatientInnen in Deutschland durchschnittlich ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz warten müssen und was man selbst tun kann, um schneller behandelt zu werden. Wir haben aber auch darüber gesprochen, welchen Einfluss fehlende Diversität unter PsychotherapeutInnen haben kann, inwiefern Digitalisierung und neue Technologien wie KI das Feld der Psychotherapie in Zukunft verändern könnten und warum es immer noch zu Fehldiagnosen kommt. Es ist eine super spannende Folge geworden, aus der ich persönlich auch ganz viel mitnehmen konnte und ich wünsche jetzt ganz viel Freude beim Anhören. Hey Umut, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Wie geht's, wie steht's?
Ach, geht gut, immer,
muss. Leben läuft, sage ich immer, ja.
Genau.
Das bringt's immer ganz gut auf den Punkt. Aktuell habe ich hier eine Baustelle auf der Straße, ich hoffe, die geht uns akustisch nicht auf die Nerven, aber ansonsten, falls du was hörst, dann weißt du Bescheid.
Ich halte dagegen mit zwei Katzen.
Sehr gut, dann ist es ausgeglichen. Ja, heute wollen wir über die Missstände sprechen in der Psychotherapie und wenn ich darüber nachdenke, kommt mir natürlich direkt der Therapieplatzmangel in den Kopf oder vor allem die langen Wartezeiten auf den Therapieplatz. In Deutschland warten KassenpatientInnen durchschnittlich ein halbes Jahr auf einen Therapieplatz. Vielleicht direkt die erste Frage an dich. Warum ist das so? Haben wir zu wenige PsychotherapeutInnen oder was sind die Gründe?
Ah, da müssen wir unterscheiden. Denn ja, das ist so, durchschnittlich halbes Jahr Wartezeit bei Erwachsenen. Bei Kindern und Jugendlichen sieht es schlimmer aus. Ich habe eine Kollegin, die hat gerade eine Warteliste von anderthalb Jahren. Und das liegt nicht an zu wenig PsychotherapeutInnen, sondern das liegt an zu wenig Kassensitzen, die es gibt. Also als gesetzlich versicherte Person habe ich es halt schwieriger, einen Therapieplatz zu finden als Privatpatientin oder Selbstzahlende. Aber auch bei mir in der Privatpraxis ist Wartezeit aktuell ungefähr, je nachdem, zu welcher Uhrzeit man kann, 3 bis 6 Monate.
Krass. Ja, du hast gerade schon angesprochen, da spielen Kassensitze eine Rolle. Vielleicht kannst du noch mal genauer erklären, was das bedeutet und wie diese Kassensitze zustande kommen.
Ja, als PsychotherapeutInnen oder auch ÄrztInnen anderer Fachrichtungen, ne, also HNO, Gynäkologie, Urologie, was auch immer, dürfen wir nicht einfach eine Praxis aufmachen und gesetzlich Versicherte behandeln. Das ist nicht erlaubt, sondern es gibt Berechnungen, wie viele hausärztliche Praxen darf es in einem bestimmten Umkreis geben? Wie viele psychotherapeutische Praxen darf es in einem bestimmten Umfeld geben? Und wenn diese Anzahl erfüllt ist, dann ist die erfüllt. Dann darf man keine Kassenpraxis mehr aufmachen. Also wir suchen uns das teilweise gar nicht selber aus, ob wir eine Privatpraxis führen oder nicht, sondern eigentlich bleibt uns gar nichts anderes übrig.
Ja, ich finde es so krass, weil diese Zahl ist schon so ewig weit in der Vergangenheit gesetzt worden und gilt bis heute. Es ist einfach für mich sehr unverständlich, warum man das nicht einfach anheben kann. Ne, es ist krass, ja.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Das Ganze ging eigentlich so 1999 los. Da wurde das Psychotherapeutengesetz eingeführt. Da wird unter anderem geregelt, wann darf ich mich denn überhaupt Psychotherapeut nennen, also ich eine gewisse Ausbildung, Studium und so weiter brauche. Und damals wurde halt geguckt, okay, wie viele gibt's denn jetzt gerade? Ah, okay, das muss ja passen. Hm. Und bis heute wird die Berechnung, wie viele Kassensitze es geben darf, da kommt schon die Katze bei dem Thema, weil die ist auch genervt ist von dem Thema,
ja,
weil bis heute geguckt wird, wie viele Einwohnende gibt's und anhand dessen wird berechnet, wie viele Praxen es geben darf. Es wird nicht geguckt, wie viele tatsächliche Diagnosen gibt es oder Menschen, die Behandlungsbedarf haben. Und das ist völlig absurd.
Hm. Als so jetzt aus TherapeutInnen-Sicht ist es auch gar nicht so einfach, an einen Kassensitz zu kommen, oder? Weil es so wenige gibt.
Genau. Also wir haben, um es vielleicht ins Verhältnis zu setzen, ich habe die Zahlen nachgeguckt für Berlin. Wir haben in Berlin etwa 3600 TherapeutInnen mit Kassensitz. Davon sind ungefähr 500 ärztliche PsychotherapeutInnen und 3100 haben vorher Psychologie studiert, sind psychologische PsychotherapeutInnen. Mhm. Berlin hat aber aktuell 4,8 Millionen Einwohner. Und also dieses Verhältnis passt überhaupt nicht. Aber offiziell gilt Berlin als überversorgt. Das heißt, offiziell ist die Ansage, wir haben zu viele psychotherapeutische Praxen. Ja klar, weil die Zahl auf Zahlen von vor 25 Jahren basiert. Und die Sache ist so, dass die, die damals 1999 einen Kassensitz bekommen haben, die haben den einfach bekommen, beantragt, bekommen und jetzt verkaufen die ihre Zulassung. Also wenn ich jetzt einen Kassensitz haben möchte, dann muss ich denen Geld bezahlen. Und das Ganze, das muss man ganz klar so benennen, ist ein Schwarzmarkt. Das ist ein Schwarzmarkt, den meine KollegInnen leider mit aufrechterhalten und da mitmachen. Und es darf nicht diese Zulassung verkauft werden, sondern offiziell läuft das unter, ja, du kaufst halt PatientInnenstamm, die Praxiseinrichtung, die Bücher und so weiter. Ey, nee, Klartext, sorry, deine hässlichen Möbel von vor 20 Jahren, die brauche ich nicht. Ja. Die will ich auch nicht. Also, das ist einfach völlig absurd. Und was man aber auch darf, ist zum Beispiel diesen Kassensitz oder die Zulassung vererben. Wenn man Kinder hat, dann werden die bevorzugt.
Krass.
Und das ist jetzt das völlig Absurde. Jemand Deutsches, dessen Kind gestern den Abschluss gemacht hat und nur Psychotherapie auf Deutsch anbietet für Einzelpersonen, würde bevorzugt werden. Ich wiederum, der seit Jahren die Zulassung hat, der Psychotherapie auf Deutsch, Türkisch, Englisch anbietet, der eine Weiterbildung Gruppenpsychotherapie hat, also ich kann in der gleichen Zeit mehr PatientInnen behandeln, würde nicht bevorzugt werden, weil zum Beispiel Sprachkenntnisse nicht zählen.
Hm. Ja, ist unfassbar. Eine befreundete Psychotherapeutin meinte auch zu mir, so ein halber Kassensitz, die kann man sich ja wohl auch teilen, hier in Köln für 85.000 Euro gilt als gutes Angebot. Also ich frage mich, wie kommen denn da die Preise zustande? Das wird gewürfelt.
Angebot und Nachfrage.
Ja.
Es gibt wenig Angebot, es gibt viel Nachfrage, also treiben die ihre Preise in die Höhe. Und Köln ist da wirklich eins der absurdesten Beispiele. In Berlin haben wir noch Glück, in Anführungszeichen, ein halber Kassensitz in ungefähr 40.000 Euro hier. Und halber Kassensitz bedeutet, damit man so ein bisschen was sich darunter vorstellen kann, so Pi mal Daumen kann man sagen, mindestens 10 PatientInnen oder Sitzungen die Woche, ungefähr maximal 20, weil wenn man zu viel macht, dann wird einem nicht bezahlt. Weil dann sagen die, sorry, kann nicht sein, du hast einen halben Sitz, da darfst du gar nicht so viel machen. Also letztendlich muss man sich fragen, oder ich komme immer wieder auf den Punkt, wo ich mir denke, liegt das nicht am Geld? Ihr Kassen wollt einfach nicht zahlen.
Ja, krass. Also es ist echt ein krasser Missstand und ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren verändern wird, weil der Notstand wird ja einfach auch immer krasser, ne? Also das muss man auch ganz klar sagen, spätestens seit der Pandemie sind die mentalen Krankheiten auch, glaube ich, in die Höhe geschossen. Oder wie hast du das beobachtet?
Die Zahlen tauchen immer wieder auf. Ich weiß aber gar nicht, um ehrlich zu sein, ob ich so rosig in die Zukunft blicke. 2018, vor der Pandemie, das muss man auch natürlich unterstreichen, wurde festgestellt, dass mindestens 2400 Kassensitze in ganz Deutschland fehlen. Und dieser gemeinsame Ausschuss der gesetzlichen Krankenversicherung hat 800 neue eingeführt.
Hm.
So, das war's. Also, ne, die haben schwarz auf weiß vorliegen, 2400 fehlen. Okay, 800 machen wir in ganz Deutschland, haben die gesagt. Und weiß ich nicht, was mit den anderen 1600 ist. Und das war ja vor der Pandemie. Also, man hat da ja auch schon ein Stück weit, ja, ignoriert, kann man fast schon sagen.
Ja. Ich würde jetzt als nächsten Punkt gerne so ein bisschen auf Tipps eingehen für eine schnellere Therapieplatzsuche. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, ist es vielleicht auch erstmal wichtig, darüber zu sprechen, für wen Therapie überhaupt in Frage kommt. Vielleicht kannst du das auch nochmal einordnen. Wann merke ich denn, dass ich das brauche oder wann weiß ich das?
Also erstmal vorab, nicht alle Menschen brauchen Psychotherapie. Wir müssen uns von diesem Gedanken verabschieden, beziehungsweise Wir müssen uns klar machen, Psychotherapie ist eine medizinische Behandlung. Ich nehme auch nicht prophylaktisch Antibiotika. Ich mache auch nicht prophylaktisch irgendeine Chemotherapie oder so. Psychotherapie nur, wenn man eine Diagnose hat. Hm. Und das kann ich als Laienperson vielleicht nicht immer wissen. Deswegen gibt's für gesetzlich Versicherte die psychotherapeutische Sprechstunde. Da gehe ich hin und da wird im schnellsten Fall innerhalb von 50 Minuten grob geguckt, liegt eventuell eine Diagnose vor. Sollte man irgendwo vorstellig werden. Und diesen Termin kriegt man relativ schnell. Das muss man zugeben. Das Problem ist, weil Kolleginnen den anbieten müssen. Und dann sagen die aber leider ganz oft, ja, aber ich kann ihnen halt keinen Platz anbieten. So, die Kassen sagen, ich muss eine Sprechstunde anbieten. Aber da habe ich wenigstens erstmal vielleicht eine erste Einschätzung. Und dahingehen bietet sich natürlich an, wenn ich feststelle, ich grübel immer wieder, ich leide, ich kann gewisse Dinge nicht mehr machen oder ich habe den Eindruck, da ist etwas anders als vorher und gibt mir das Gefühl, ich müsse mich immer so entscheiden, obwohl ich darunter leide oder mich das beeinträchtigt.
Hm. Viele haben auch im Kopf diesen Gedanken, vielen anderen Leuten geht's viel schlechter als mir, ich nehme jemanden Platz weg. Was sind deine Gedanken dazu?
Das hören wir alle immer wieder. Das höre ich auch immer wieder von meinen PatientInnen. Wir ranken ja nicht nach Schweregrad und die am allerschwersten kriegen zuerst einen Therapieplatz. Jeder hat natürlich irgendwie ein System, müssen wir haben in unseren Wartelisten. Meins ist zum Beispiel einfach, wer meldet sich zuerst? Ich mache nach Reihenfolge und wenn eine Diagnose da ist, dann gehört die behandelt. Punkt. Und das ist so ein bisschen, da würde ich drauf pochen, dass das vielleicht eins der wenigen Dinge ist, wo man mich als Psychotherapeut nicht hinterfragt, sondern mir vertraut. Wenn ich feststelle, da ist eine Diagnose und ich biete Behandlung dafür an, dann darf man darauf vertrauen, dass man diesen Platz auch haben darf.
Ja, voll. Es ist ja auch einfach so ein Prozess, sich überhaupt dazu zu entscheiden, dann auch wirklich aktiv zu sagen, ich mache das jetzt, ich kümmere mich drum. Aber ich glaube, viele stehen dann da irgendwie vor so einem riesigen Berg und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Was wäre denn deiner Meinung nach so der erste Schritt, um sich um den Therapieplatz zu kümmern?
Wenn ich richtig mutig bin und offen in meinem Freundeskreis, kann ich fragen, ich glaube, ich brauche, hat jemand von euch? War jemand von euch schon mal in Psychotherapie? Kennt jemand jemanden und kann da beginnen? Wir haben alle aber auch das Wissen der ganzen Welt in unserer Hosentasche, in unseren Smartphones, Internetsuche. Eingeben, Psychotherapie und wo man halt wohnt, gucken, was ausgespuckt wird. Es gibt Seiten, wo man nachgucken kann. Es gibt die Seiten der Psychotherapeutenkammern von den jeweiligen Bundesländern, die haben auch eine PsychotherapeutInnen-Suche. Es gibt Ausbildungsinstitute für Psychotherapie. Es gibt in manchen Regionen, eher großstädtisch, gibt's auch so Krisentelefone zum Beispiel, wo man eventuell auch anrufen kann und fragen kann, habt ihr da irgendwas für mich?
Hm.
Also so ein Adressenverzeichnis oder Namenverzeichnis.
Ja. Hast du irgendwelche Kniffe im Kopf, wie man die Suche vielleicht verschnellern kann?
Ist ein bisschen schwierig. Also weil die Wartezeit nun mal geringer ist, wenn ich es mir leisten kann, das selber zu bezahlen aus eigener Tasche. Ja. Das muss man de facto leider so sagen, so traurig das ist. E-Mail-Anfragen könnten eine Idee sein, wobei man aber auch da sagen muss, die offizielle Ansage ist halt schon, dass ich nicht per E-Mail mit PatientInnen kommunizieren darf, weil E-Mail einfach unsicher ist. Es ist, von der Logik her muss man sich auch klar machen, ich habe gar nicht die Zeit, ans Telefon zu gehen, wenn ich in der Sitzung drin bin. Ganz viele haben telefonische Sprechzeiten oder die mit Kassensitz müssen die auch anbieten. Da muss ich mir einen Wecker stellen. Mhm. Und dann muss ich da halt anrufen, dann kann ich ja weiter schlafen. Ich kann aber auch, wenn es gar nicht anders geht, kann ich auch FreundInnen, Familie fragen, ob die mich unterstützen würden. Vielleicht können die auch Leute anrufen, vielleicht können die auch E-Mails schreiben oder so und so dann anfragen.
Ja, ich habe auch gelesen, dass es auch
oder dass die Ausbildungsstätten von Psychotherapie oder für Psychotherapie auch Plätze anbieten? Würdest du sowas empfehlen?
Genau, diese Ausbildungsinstitute, die gibt's noch, also da wurde auch was verändert und so, aber Status quo heute ist, die gibt es, das sind PsychologInnen, die Psychologie fertig studiert haben, die haben schon einen Masterabschluss in Psychologie, die haben Praktika in Psychiatrien und so weiter gemacht, die haben Theorieveranstaltungen gehabt und behandeln dann im Rahmen ihrer, also es nennt sich Ausbildung leider, es ist eigentlich eine Weiterbildung und das ist total sinnvoll, weil da ganz viele in einer Ambulanz arbeiten. Also da ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass die Wartezeit kürzer ist als bei jemandem wie mir, der alleine in einer Praxis arbeitet. Und manchmal haben Menschen so ein bisschen Vorbehalte, ja, aber die sind ja vielleicht super jung, die sind vielleicht Mitte 20, werden die mich überhaupt verstehen. Kann ich komplett nachvollziehen, diese Bedenken, aber die sind vielleicht gar nicht so angebracht, weil ich ja nicht aufgrund meiner Lebenserfahrung therapiere. Das ist nicht mein Job. Und in diesen Ausbildungsinstituten müssen die PsychologInnen nach durchschnittlich 4 Sitzungen, die mit PatientInnen hatten, in sogenannte Supervision gehen. Das heißt, mit einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten, der das seit Jahren macht, diesen Job, den Fall nochmal besprechen. Alle 4 Sitzungen. Und da geht's gar nicht darum, dass irgendwie die PatientInnen großartig in Frage gestellt werden, sondern da geht's ganz oft um, habe ich als Psychologin was vergessen? Was sollte ich noch nachfragen? Wie könnten wir da noch weiterkommen? Also eigentlich gucken 2 Leute auf den Fall. Das ist super praktisch. Und was man auch nicht vergessen darf, diese PsychologInnen, der Vorteil, dass sie vielleicht so jung sind oder das Studium noch gar nicht so weit zurückliegt, ist, dass sie ganz oft die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse kennen, wie man behandeln sollte, während jemand, der seit 20 Jahren allein in der Praxis sitzt, vielleicht auch eben Methoden von vor 20 Jahren anwendet.
Ja, guter Punkt. Ja, wenn wir jetzt darüber nachdenken, jetzt hat man da irgendwie ein Erstgespräch gehabt und dann steht man auf einer Liste und dann, du meintest schon, da gehen teilweise Jahre ins Land. Gibt's Überbrückungsangebote, um diese Zeit zu überbrücken? Also ich meine, wenn es sehr akut ist, ist es sehr akut.
Da kommt so ein bisschen das Perfide in unserem System ins Spiel. Die, die die Belastung haben, die, die Leidensdruck haben, die, die beeinträchtigt sind, die müssen leider die Arbeit leisten und sich informieren. Und das ist, natürlich ist es ein Dschungel, keine Frage. Weil das je nach Region unterschiedlich ist, je nachdem, wie viel Geld die Politik da reinbuttert. In Großstädten haben wir ganz oft Krisentelefone, da kann man anrufen, da kann man das überbrücken. In Berlin haben wir zum Beispiel in einem Krankenhaus eine sogenannte Krisenstation. Da bleibt man vielleicht 5 bis 7 Tage, da gibt's keine Medikamente, aber es geht darum, dass man akut aus dem Alltag rausgenommen wird und Abstand findet. Mhm. Wenn es total, total schlimm ist, dann die Psychiatrie. Es kann aber auch Selbsthilfegruppen zum Beispiel geben oder es kann auch ehrenamtliche Angebote geben.
Ja. Eine Sache, über die wir auch unbedingt sprechen müssen bei der Therapieplatzsuche, ist die Wahl des richtigen Therapeuten oder der richtigen Therapeutin. Ich meine, das ist natürlich jetzt irgendwie, da kann man fast dankbar sein, wenn man bei irgendjemanden einen Spot bekommt. Aber letztendlich, was macht einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin für dich aus?
Gute TherapeutInnen arbeiten wissenschaftsbasiert. Die machen nicht einfach Dinge quasi nach Bauchgefühl oder nach irgendwelchen eigenen Weltbildern. Gute PsychotherapeutInnen müssen nicht nacherleben oder nachempfinden, wie es PatientInnen geht, sondern ganz viele Fragen stellen, um zu verstehen, wie es ihnen geht. Also ganz plump runtergebrochen, wenn meine PatientInnen Panikattacken haben, dann ist die Idee nicht, dass ich das nachempfinde und auch eine Panikattacke habe, aber die Idee ist, dass ich verstehe, was ist bedrohlich, woher könnte das vielleicht kommen in dem Moment. Und dafür muss ich ganz viele Fragen stellen. Gute PsychotherapeutInnen sind transparent in ihrem Vorgehen. Gute PsychotherapeutInnen beantworten auch Fragen und scheuen sich vielleicht nicht davor zurück. Und letztendlich ist aber auch wirklich klar, die Chemie muss passen. Und das bedeutet, ja, ich kann im Freundeskreis rumfragen, wen kennt ihr, wart ihr mal, bei wem habt ihr gute Erfahrungen gemacht, und trotzdem kann die Person vielleicht nicht für mich passen, weil es eventuell einmal nicht klickt. Hm. Und das ist halt so. Und ja, die Realität sieht aber leider manchmal anders aus, so wie du sagst, und man muss, nicht muss, aber ja, man hat den Eindruck, ich sollte eigentlich einfach nur dankbar sein, dass ich überhaupt irgendwo einen Termin bekommen habe. Und das macht es eigentlich ein bisschen traurig.
Ja, an der Stelle vielleicht direkt nachgehakt, wenn man sich nicht so gut versteht oder nicht so wohl fühlt, wie einfach ist es denn zu wechseln?
In der Theorie ist es schon einfach. In der Praxis schwierig, weil ich ja einen neuen Termin woanders brauche. Hm. Ich würde immer ermutigen wollen, dass man anspricht, wenn was nicht passt. Also, dass man vielleicht auch die Bedenken anspricht oder sagt, da und da, das hat mir nicht so gut gepasst. Oder aber auch, wenn man wirklich sagt, das passt überhaupt nicht, ich kann hier nicht weiter hingehen, dass man das so früh wie möglich sagt. Und wenn man sich auch so ein bisschen, natürlich ist es unangenehm, keine Frage, aber macht euch bitte alle klar, wir sehen uns sehr wahrscheinlich nie wieder. Deswegen, ihr sagt es einmal, habt diesen unangenehmen Moment und sagt, alter Özdemir, du passt mir gar nicht, ich will hier nie wieder herkommen, fair enough. Ich nehme das auch nicht persönlich, weil das einfach sein kann. Es klickt halt manchmal nicht.
Voll. Und ich denke, das wird ja dann auch der Gegenpart auch gespürt haben. Von daher wird es vielleicht auch gar nicht so eine krasse Überraschung sein. Aber ja, das ist einfach professionell. Das werden die schon professionell annehmen, das stimmt schon. Auf Instagram, du bist auf Instagram sehr aktiv. Ich kann jedem deinen Kanal sehr ans Herz legen. Und da hast du darüber aufmerksam gemacht, welchen Einfluss auch fehlende Diversität unter PsychotherapeutInnen haben kann. Kannst du auf den Punkt nochmal so ein bisschen eingehen?
Klar. Da muss man vorab sagen, natürlich leben wir in Deutschland. Natürlich sind die meisten weiß, die meisten sind deutsch. Und das darf man auch nicht vergessen, die meisten, die Psychologie studieren, sind weiblich. Das kommt ja auch nochmal hinzu. Das Problem ist, dass rassismuskritische Sachen oder queer-positive Sachen ganz oft keinen Raum im Studium finden oder auch nicht doziert werden in der Psychotherapieausbildung und vielleicht deswegen die Menschen sich auch ihre eigenen Einstellungen oder Vorurteile, die schlimmstenfalls bestehen, gar nicht bewusst sind. Mhm. Und das kann dann sein, dass im Therapieraum Diskriminierung repliziert wird, dass das da auch passiert. Ich sage ganz, also es ist ganz klar, es muss nicht immer absichtlich sein, dass das passiert, aber es passiert. Und da muss auch keine böse Absicht dahinter stecken, aber es passiert. Und das erschwert natürlich für Menschen, die einer Minderheit angehören, entweder sich Hilfe zu suchen, weil sie davon ausgehen, das wird mir wieder passieren, oder aber sie werden nicht ernst genommen in dem, was sie berichten. Das wird so ein bisschen abgetan. Oder im schlimmsten Falle, und diese Nachrichten kriege ich leider, naja, ich bin gesetzlich versichert, ich finde keinen anderen Platz, also ja, um meine Depression loszuwerden, gehe ich halt jede Woche dahin, aber muss mir auch fast jede Woche irgendwelche rassistischen Sachen anhören von meiner Therapeutin. Fast und sowas geht natürlich gar nicht, auf gar keinen Fall. Gleichzeitig will ich aber auch eine Lanze für meine KollegInnen brechen, auch wenn das manchen Zuhörern vielleicht nicht gefallen wird. Nicht alles muss auch rassistisch gemeint sein. Also der Klassiker ist, und das habe ich letztens erst wieder online gelesen, ich habe einen Migrationshintergrund, habe meiner Therapeutin erzählt, ja, ich bin das älteste Kind und meine Eltern sind jetzt alt und den muss ich pflegen und habe aber eigene Familie und gehe noch arbeiten und ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft. Und dann hat die gefragt, warum müssen Sie denn die pflegen? Und dann ging die Diskussion halt los, ne, so ein, die hat ja gar keine Ahnung, wie es halt in manchen Bevölkerung oder kulturellen Gruppen dieser Welt läuft und hin und her. Dazu muss ich sagen, ich würde das auch thematisieren, weil dahinter vielleicht ja auch die Absicht steckt, dass man mal bespricht, woher kommt denn dieser Eindruck, dass das älteste Kind das wirklich machen muss. Also ein bisschen ein, warum können sich das nicht alle Kinder auch teilen? Oder vielleicht können sich das ja auch alle Kinder finanziell teilen. Also dahinter muss nicht stecken so eine Annahme, die man hat. Ah, Westeuropa, die wollen, dass wir die Eltern ins Heim stecken und uns nicht um die kümmern. Nee, muss nicht sein, sondern ein alle möglichen Aspekte beleuchten, wie man selber vielleicht weniger darunter leiden kann.
Wie erklärst du dir die fehlende Diversität unter PsychotherapeutInnen?
Oh, ich glaube, dass es dafür richtig viele Gründe gibt. Ich glaube auch, dass wir die wahrscheinlich gar nicht alle wirklich überblicken oder noch nicht wissen. Eine Sache fängt wahrscheinlich, oder könnte ich mir vorstellen, fängt früh an. Wer macht denn überhaupt Abitur? Das sind Kinder aus Akademikerfamilien, das sind Kinder, die besseren sozioökonomischen Status haben in ihren Familien. Und da sind eher weniger migrantische Kinder drin. Das ist so. Ne? Die Herkunft bestimmt in Deutschland immer noch die Bildungschancen. Dann geht's aber auch ein Stück weiter. Wer macht denn überhaupt welche Studiengänge? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Auch in migrantischen Familien, also da fasse ich auch quasi so ein bisschen meine eigene Nase, in Anführungszeichen, weil ich Migrationshintergrund habe. Ich habe eine türkische Familie. Was für Berufe hatte man im Kopf als Eltern? Arzt kannst du werden, Anwalt kannst du werden, Lehrer ist noch hoch angesehen, Ingenieur ist hoch angesehen. Aber Psychologie haben viele vielleicht nicht, oder das kennen wir auch von vielleicht Menschen mit Migrationshintergrund, die künstlerische Berufe ergreifen wollen. So, ah, ist ja brotlose Kunst und so. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund. Dann natürlich das mit der Ausbildung. Die Ausbildung Psychotherapie kostet im Schnitt 25.000 Euro. Man verdient kaum Geld in der Zeit und so. Also man verdient viel später Geld. Und das muss man sich ja auch überhaupt irgendwie erstmal leisten können. Und das kann man halt auch eher, wenn man Akademikereltern hat. Also ganz viele verschiedene Dinge, die da mit reinspielen. Eventuell aber auch, vielleicht habe ich gar kein migrantisches Vorbild, was diesen Beruf ausübt. Und das ist dann für mich vielleicht ein, okay, ja, das ist ja ein Beruf, den halt ein gewisser Schlag Menschen macht. Und wir können jetzt migrantisch in dieser ganzen Antwort, in dieser ewig langen Antwort auch ersetzen durch queer, hetero, sonst was. Also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum das so ist.
Glaubst du, dass eine weiße Person eine gute Therapeutin sein kann für eine schwarze Person? Oder ist das prinzipiell nicht so 100% möglich?
Ja, kann sie sein. Punkt. Da diese Diskussion führe ich relativ oft. Oder dieses Gespräch, mein Job ist es, als Psychotherapeut mein Weltbild vor der Tür zu lassen. Es geht um meine PatientInnen, Punkt. Natürlich braucht das eine Selbstreflexion von mir. Das braucht auch eine Selbstreflexion, dass meine Lebensrealität oder mein Leben, meine Erfahrungen nicht der Nabel der Welt sind. Andere Menschen machen andere Erfahrungen. Wenn wir das Argument nämlich umdrehen, dann würde das bedeuten, dass jemand wie ich nur Psychotherapie anbieten darf für türkischstämmige Cis-Männer, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Mhm. Das ist unlogisch. Das ist nicht mein Also ich behandle doch auch zum Beispiel Frauen, die Wochenbettdepressionen haben. Mhm. Ich werde nie wissen, wie es ist, schwanger zu sein. Ich werde nie wissen, wie es ist, ein Kind aus mir rauszupressen oder zu stillen oder so. Das ist aber auch nicht mein Job, das zu wissen. Mein Job ist es, nachzuvollziehen, wie es dieser Patientin geht. Und dafür muss ich die ganzen lästigen Warum-Fragen stellen. Warum genau ist das schlimm für sie? Was genau belastet sie? Damit ich quasi, ja, mir so ein Bild machen kann, was im Kopf der Patientin passiert.
Ja, okay. Umut, eine Sache, die mir bei Psychotherapie immer wieder im Kopf rumgeistert und die mir auch immer wieder Verwirrung aufwirft, sind diese verschiedenen Therapieformen, die es gibt. Dann gibt es zum einen diese Verhaltenstherapie, dann gibt es Tiefenpsychologie. Woher weiß man denn, was das Richtige für einen ist? Gibt es überhaupt das Richtige? Was sind deine Gedanken dazu?
Da sind wir wieder an dem Punkt, wo Menschen die Belastung haben, Arbeit reinstecken müssen. Und das ist perfide, das ist unfair. In Deutschland wird von den gesetzlichen oder auch privaten Kassen werden 4 Verfahren bezahlt. Das ist Psychoanalyse, das ist so das Ganze nach Sigmund Freud. Und was man in Filmen immer sieht, wo man auf einer Couch liegt. Dann gibt es tiefenpsychologische Psychotherapie. Sehr, sehr vereinfacht und runtergebrochen ist das quasi die modernere Form der Psychoanalyse oder Sigmund Freud eben. Das ist die weiterentwickelte Form. Und da liegt man auch in der Regel nicht, da sitzt man. Dann gibt es die Verhaltenstherapie. Das fußt auf lernpsychologischen Ergebnissen. Und da sitzt man auch. Und es gibt die systemische Therapie, die einen noch stärkeren Fokus als die anderen Verfahren auf das soziale Umfeld, in dem wir leben, setzen. Da sitzt man auch. Also man sitzt eigentlich in den meisten Verfahren, hat aber im Kopf aus Filmen und so weiter immer nur dieses Klischee, man würde liegen. Das sind die 4 Dinge. Ich kann eigentlich nur wissen, was mir taugt. Entweder, wenn ich mich damit beschäftige und gucke, wo sind die Schwerpunkte. Die psychodynamischen Verfahren, Psychoanalyse und tiefenpsychologisch, die setzen einen stärkeren Fokus auf die Kindheit und frühe Erlebnisse, die man gemacht hat, weil die quasi so ein bisschen sagen würden, da kommt diese Vulnerabilität, diese Gefahr oder das Risiko, eine psychische Diagnose auszubilden, vielleicht her. Die Verhaltenstherapie guckt eher auf das Hier und Jetzt und in die Zukunft. Achtung, das heißt nicht, dass wir die Vergangenheit ignorieren. Mhm. Besprechen wir auch, aber es ist kein Fokus. Und also wir gucken, was führt heute dazu, dass ich darunter leide und wie kann ich heute und in der Zukunft damit besser klarkommen. Und in der Systemik guckt man eher, wie ist das früher gewesen, wie ist das mit dem Umfeld, in dem ich mich bewege. Auf der anderen Seite steht natürlich die Forschung. Wir haben die allermeisten Forschungsergebnisse für die Verhaltenstherapie. Das ist Fakt. Und mein Job als Psychotherapeut ist es auch, das machen leider viele nur nicht, wenn ich Diagnostik gemacht habe, Fragebögen eingesetzt und melde zurück, sie haben die und die Diagnose, dann ist es auch mein Job zu sagen, die Forschung zeigt, bei ihrer Diagnose zum Beispiel hat den meisten Menschen die Verhaltenstherapie geholfen. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, Verhaltenstherapie zu machen. Mein Job ist es aber auch vielleicht zu sagen, bei Ihrer Diagnose zeigt die Forschung, Verhaltenstherapie und tiefenpsychologisch hat gleich gut geholfen. Sie müssen nicht das machen, was ich anbiete. Sie können auch tiefenpsychologisch probieren. Also es liegt auch bei uns TherapeutInnen, diese Rückmeldung zu geben und so ein bisschen ja Wegweiser zu sein, bei wem PatientInnen Termine suchen könnten. Mhm.
Also es macht schon Sinn, dass es diese verschiedenen Verfahren gibt, weil ich frage mich immer, warum machen nicht alle alles, und dann guckt man individuell, was man irgendwie anwenden muss, und dann kann man auch irgendwie ein bisschen eher tiefer gehen am Anfang und dann zum Ende hin eher verhaltensmäßiger werden. Gibt es so einen Mischmasch oder ist das tatsächlich sehr stark getrennt?
Den Mischmasch machen KollegInnen ganz oft auf eigene Faust. Die nennen sich dann integrativ. Die Forschung zeigt aber, dass gerade da die Ergebnisse der Psychotherapie weniger gut sind als Menschen, die tiefenpsychologisch ausgebildet sind oder verhaltenstherapeutisch und wirklich nur dann das auch anbieten, weil die quasi in ihrer Ausbildung nicht in dem anderen ausgebildet wurden. Es gibt mittlerweile integrative Ausbildungsinstitute und ja, das führt zu guten Ergebnissen. Es gibt aber auch Forschung, die zeigt, nicht immer, weil man halt, also man muss halt schon sagen, wir bieten vielleicht auch nicht alle alles an, weil ich zum Beispiel in meiner Ausbildung wurde verhaltenstherapeutisch ausgebildet und sozusagen, das sitzt im Schlaf. Mhm. Ich bin Experte in Verhaltenstherapie und das kann ich. In dem anderen bin ich ja gar nicht ausgebildet. Das bedeutet auch noch, ich würde, also ganz böse ausgedrückt, wenn ich heute tiefenpsychologische Sachen anwenden würde, dann mache ich das eigentlich nur nach Gutdünken und nicht, weil ich darin gut ausgebildet bin. Und das würde ich persönlich meinen PatientInnen nicht zumuten wollen. andere Kolleginnen haben auch durchaus Weiterbildung gemacht und die machen, bieten dann auch mehr an.
Umut, eine Frage, die in der Redaktion aufgekommen ist, die ich auch ganz spannend fand, ist die Frage nach der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz und wie du das wahrnimmst. Welchen Einfluss hat diese Entwicklung auf die Psychotherapie? Können da gewisse Diagnosen oder Erstkontakte vielleicht auch irgendwie gestemmt werden? Whatever. Was sind deine Gedanken zu dem Thema?
Prognose ist immer schwierig, weil wenn ich wissen, also ganz ehrlich, ich hätte mir vor 10 Jahren nicht vorstellen können, was ChatGPT heutzutage alles machen kann.
So. Ja.
Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Wir wissen aus der Forschung, dass appgestützte Psychotherapie oder Angebote durchaus helfen. Es gibt zum Beispiel die sogenannten DIGA, digitalen Gesundheitsanwendungen. Das sind Apps, die wurden in der Forschung überprüft und die werden auch vom Bundesministerium gelistet und so weiter. Und man kann die auf Rezept bekommen. Und das kann man zum Beispiel auch unterstützend bei einer Psychotherapie anwenden, dass ich dann per App Übungen habe, die ich zu Hause mache. Man kann die auch zur Überbrückung von Wartezeit einsetzen. Wir wissen, da gibt's Wirkung und die helfen. Es kann auch durchaus sein, dass künstliche Intelligenz Wartezeiten überbrücken hilft, weil es vielleicht darum geht, das ist ja immer individuell abhängig von der Person. Aber vielleicht geht es ja mir darum, dass da einfach jemand ist, die mir sozusagen in Anführungszeichen zuhört. Also eigentlich ja immer nur, ja, umschreibt, was ich dann schon gesagt habe und dazu beiträgt, dass ich das einfach mal rauslasse. Und rauslassen kann ja auch tippen sein. Also nicht in mich hineinfresse. Da kann es sein, dass es hilft. Es kann auch sein, dass andere Sachen möglich werden oder denkbar sind. Zum Beispiel gewisse Abläufe, Übungen, die man machen kann und dass ich das dann mit ChatGPT oder sonst irgendeinem Programm durchgehen kann und da Anleitung kriege. Aber Achtung, diese ganzen künstlichen Intelligenzsachen, die lernen ja von uns Menschen. Das heißt, die Daten müssen irgendwo herkommen, die da reingefüttert werden. Es gab auch schon durchaus kritische Stimmen, weil es von irgendwelchen Online-Psychotherapie-Anbietern Rundmails gingen an die TherapeutInnen, ob die Inhalte der Psychotherapie, die dann über diese Plattform laufen, da hochgeladen werden dürfen. Das ist schweigepflichtsrechtlich natürlich absolut ein Unding. So, da muss man halt wirklich sehr, sehr kritisch bleiben, finde ich persönlich.
Ja, es bleibt spannend, was in der Zukunft passieren wird, auf jeden Fall. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Lass uns zum Schluss gerne noch so ein bisschen über Diagnosen sprechen. Auf deinem Instagram-Account sagst du immer wieder, jeder Patient, jede Patientin hat ein Anrecht, die Diagnose zu erfahren. Da ist mir direkt die Frage in den Kopf gekommen, warum verheimlichen manche PsychotherapeutInnen diese Diagnose überhaupt?
Also wir haben das sogenannte Patientenrechtegesetz, das ist im BGB und Paragraph 630c BGB sagt eindeutig, ich habe ein Recht auf Diagnose als PatientIn. Und für mich als Psychotherapeut gilt meine Berufsordnung und da steht das auch drin. Das heißt, Diagnose muss mindestens einmal rückgemeldet werden in der Psychotherapie. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo ich das nicht muss. Eigentlich betrifft das streng genommen vielleicht die Fälle, wo ich als Psychotherapeut begründeten Verdacht habe, die Person könnte sich was antun, wenn sie diese Diagnose erfährt. Dann darf ich es erstmal verheimlichen. Aber es gilt ja immer noch, ich muss es im Rahmen der Psychotherapie irgendwann mal benennen. Das heißt, zum Ende der Psychotherapie müsste ich es ja dann schon benennen. Also das kann ein Grund sein, warum es verheimlicht wird. Es kann auch sein, dass manche KollegInnen das einfach vergessen. Wir sind alle nur Menschen. Es gibt aber auch Fälle, das muss man ganz klar auch sagen, da merken sich PatientInnen die Diagnose nicht. Die sagen dann, ja, mir wurde es nicht gesagt. Aber wenn ich zum Beispiel in einer Sprechstunde war, dann kriege ich von dem Formular einen Durchschlag mit als Patientin. Und da steht eine Verdachtsdiagnose drauf. Mhm. Merkt man sich aber vielleicht nicht, weil man vielleicht aber auch überfordert ist in dem Moment. Man merkt einfach, okay, mir geht's schlecht, ich kann nicht mehr. Und dann will ich ja einfach Hilfe, da will ich mich ja vielleicht gar nicht mit der irgendwie kompliziert klingenden Diagnose auseinandersetzen. Also das kann es ja auch sein.
Ja, jetzt mal abgesehen von PatientInnen, die sich was antun, wenn sie die Diagnose hören, ist es denn sonst immer sinnvoll, die Diagnose zu kennen?
Ich persönlich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Wenn ich meine Diagnose kenne, dann kann der Effekt eintreten, krass, das Ding hat einen Namen. Das ist dann schon mal nicht so unbekannt, nicht so gruselig vielleicht auch, sondern man kennt das. Mhm. Und das, was einen Namen hat, kann man ja eventuell dann auch behandeln. Also auch so ein, die Person kennt sich aus mit dem Thema. Die Person weiß auch, was man dann machen könnte. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich natürlich dann auch online nach Informationen suchen kann. Wenn ich meine Diagnose kenne, kann ich auch gucken, wie ging's anderen. Ja. Ich kann auch so ein bisschen mir vielleicht Dinge auch besser erklären. Vielleicht ist das meine Diagnose. Vielleicht bin ich selber gar nicht so, sondern meine Diagnose führt dazu, dass ich das und das mache. Und deswegen kann das super, super praktisch sein.
Ja. Auf der anderen Seite gibt's natürlich auch viel Diagnosen, die passieren. Wie erklärst du dir sowas, dass sowas passiert?
Fehldiagnosen können immer passieren, weil ich mit jeder Sitzung mehr Informationen kriege. Und das kann ja dann die Diagnose verändern, weil ich vielleicht in Sitzung 10 Informationen kriege, die ich in Sitzung 2 oder 3 noch nicht hatte. Mhm. Weil mir PatientInnen vielleicht erst in Sitzung 10 mehr vertrauen und sich dann auch trauen, Dinge zu benennen und zuzugeben oder zu offenbaren. Gleichzeitig aber auch bei mir als Psychotherapeut, ich erfahre natürlich nur Dinge, nach denen ich frage. Psychotherapie läuft über Sprechen. Wenn ich nicht gewisse Dinge erfrage, dann kriege ich auch keine Antwort darauf. Das ist auch so ein Ding, warum es zu Fehldiagnosen kommen kann. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel spezialisierte Zentren oder Ambulanzen oder PsychotherapeutInnen, die spezialisiert sind auf ein Thema, dazu neigen, zu häufig ihre spezialisierten Diagnosen zu vergeben. Also die interpretieren dann eher das Gesagte in Richtung dieser einen Diagnose als Alternativerklärungen mit einzubeziehen. Daran kann es ja auch liegen.
Ah, interessant, weil ich habe irgendwie in die andere Richtung gedacht, dass ich manchmal auch denke, du hast ja auch vorhin so ein bisschen angerissen, ne, jüngere Menschen, die gerade vielleicht auch frischer aus dem Studium kommen, die haben neuere Erkenntnisse als ältere Generationen, die einfach noch in alten Mustern denken. Wenn ich zum Beispiel auch an Punkte wie Neurodiversität denke, habe ich das Gefühl, viele Leute haben da echt noch Aufholbedarf. Würdest du sagen, das liegt auch einfach daran, dass manche Leute einfach auch Wissenslücken haben, dass so eine Fehldiagnose gestellt wird?
Genau, das kann durchaus sein. Das ist ein super Beispiel, weil wir beim Thema ADHS haben wir ein bestimmtes Bild im Kopf, den Zappel-Philipp. Und deswegen sind auch Frauen eine ganze Zeit lang untergegangen. Oder weil die Forschung sich auch ganz oft auf männliche Patienten fokussiert hat und die gesellschaftlich anders erzogen wurden und denen lässt man es eher durchgehen, dass sie Zappel-Philipps sind, während wir unsere Töchter dazu erziehen, dass sie bitte ruhig und still sein sollen, dass sie angepasst sein sollen und die lernen ganz schnell, diese Symptome zu unterdrücken oder irgendwie anders damit umzugehen. Das wurde nicht in der Forschung abgebildet, deswegen tauchen die aber vielleicht auch in diagnostischen Kriterien nicht auf. Heutige AbsolventInnen haben das vielleicht eher auf dem Schirm. Ja, das kann absolut ein Aspekt dafür sein. Ein anderer wäre, da schließt sich der Kreis zur Diversität, kann auch sein, dass ich vielleicht wenig transkulturelle, also kulturüberschneidende Kompetenzen habe. Jemand aus einer anderen Kultur würde Symptome vielleicht anders beschreiben. Und dann verstehe ich eventuell gar nicht, was die meinen. Und deswegen geht eventuell das unter und es kommt zu einer Fehldiagnose. Das kann es genauso sein.
Mhm. Wie problematisch sind denn Fehldiagnosen für die PatientInnen?
Das kommt auf die Fehldiagnose an. Also, ich möchte spontan fast sagen, Ich weiß nicht, wie viel Unterschied es macht, ob ich jemandem eine schwere oder leichte Depression diagnostiziere.
Ja.
Aber wenn ich jemandem eine Depression diagnostiziere und es ist eigentlich eine Essstörung oder so, kann das natürlich viel fatalere Folgen haben.
Ja. Umut, wir sind am Ende angekommen. Vielleicht am Ende noch kurz die Frage an dich. Brennt in dir noch irgendein Missstand, über den wir jetzt nicht gesprochen haben? Ich denke, es gibt noch viele kleine Brandherde, aber vielleicht fällt dir noch was ein oder sind wir erstmal durch?
Ach, es gibt, glaube ich, viele Missstände. Ich möchte einfach ermutigen, ja, die Suche ist schwierig, bitte aber am Ball bleiben. Und auch Themen, die mir am Herzen liegen, sind sowas wie, auch für sexuelle Probleme kann man Psychotherapie bekommen und das bezahlt auch die Kasse. Und Psychotherapeutin ist ein gesetzlich geschützter Begriff und da kann man von der Ausbildung ausgehen. Und man darf aber auch durchaus nachfragen und sagen, was ist denn meine Diagnose? Man hat Rechte als PatientInnen, man darf in die Akte reinschauen, in die Notizen, die ich mir da mache. Und das muss man nicht. Hm. Das wird einem vielleicht auch nicht super viel bringen, aber PsychotherapeutInnen, also wir, die wir nichts zu verstecken haben, würden auch sagen, klar kannst du in die Akte reinschauen, ist auch gar kein Problem.
Total. Umut, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Ich nehme auf jeden Fall ganz, ganz viel mit und ich denke, diese Folge wird auch ein wichtiger Anstoß sein für einige Zuhörenden. Für alle, die noch mehr über dich erfahren wollen, wo wird man denn am besten fündig?
Ich bin auf Instagram unter umut_özdemir mit OE. Selten mittlerweile lade ich auch Videos auf TikTok hoch, da bin ich auch. Und hier und da in Interviews bin ich auch zu sehen.
Sehr schön. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.